Ja, ihr Lieben, wir haben vor einer Weile habe ich eine kleine Reihe angefangen, die war jetzt unterbrochen durch verschiedene Feiertage und andere Dinge, wo ich mit euch drüber nachdenken möchte und das auch noch ein bisschen fortsetzen will. Was ist unser Auftrag im Kern? Wozu sind wir hier? Wozu sind wir berufen? Ja, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Aber was ist die Hauptsache? Und man könnte es mit dem Matthäusevangelium auf den Punkt bringen. Wir sind gerufen, Gott zu lieben, Menschen zu lieben und Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist also Matthäus 22, Matthäus 28, ganz zentrale Aussagen von Jesus. Und ich glaube, da ist viel drin. Und über diese drei Bereiche, Gott lieben, Menschen zu Jüngern machen, will ich immer mal wieder auch in den nächsten Wochen mit euch nachdenken. Ein bisschen ausführlicher, deshalb sind wir immer noch beim Punkt Gott lieben. Da habe ich Mitte April angefangen, haben wir über Matthäus 22 gesprochen, wo Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Und er sagt genau dies, liebe Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit deinem ganzen Sein. Und dann nochmal die Woche drauf hatten wir über Johannes 12 gesprochen, Maria, die Jesus die Füße salbt und ja, so eine schenkende Liebe zeigt, die nicht kalkuliert, die nicht zählt, irgendwie, wie viel muss ich denn da machen oder so, sondern die einfach schenkt, weil sie so erfüllt ist von Liebe. Und dieser Reihe Fokus will ich gerne weitergehen mit euch und nenne das heute in seiner Liebe, in seinem Willen. Da geht es um Liebe und Gehorsam. In seiner Liebe, in seinem Willen. Und wir haben eben schon mal von Johannes 15 gehört. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt in mir. Und dann sagt er auch, bleibt in meiner Liebe. Und da lesen wir einige Verse aus Johannes 15, wenn ihr mit aufschlagen möchtet, die Verse 9 bis 15. Johannes 15, 9 bis 15. Da sagt Jesus, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Wie mich mein Vater liebt, sagt Jesus, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Amen. Jesus spricht über die Liebe, seine Liebe zu uns, unsere Liebe untereinander, unsere Liebe zu ihm. Und er spricht davon, seinen Willen zu tun, seine Gebote zu halten. Und jetzt erlebe ich es immer wieder, dass allein diese Kombination und diese Stichworte bei manchen schon ein bisschen einen Film ablaufen lassen, wo bestimmte Denkmuster, die sie irgendwo gelernt haben, schon hochkommen. Und deshalb ist mein erster Punkt, was Jesus nicht sagt. Das kann man natürlich beliebig lang machen, aber ein paar Schlagworte nur, das ist ganz kurz. Jesus sagt nicht, wenn ihr meine Gebote haltet, so liebe ich euch, so werde ich euch lieben. Wenn ihr 9 von 10 wenigstens haltet, dann liebe ich euch, sagt er nicht. Er sagt auch nicht, ihr seid meine Freunde und darum gebiete ich euch nichts mehr. Das haben wir doch hinter uns gelassen. Unsere Beziehung ist doch jetzt auf einer anderen Ebene. Sagt er auch nicht. Er sagt auch nicht, bleibt in meiner Liebe und ihr müsst selber entscheiden, was ihr für liebevolles Verhalten haltet. Und das macht er dann. Ja, sagt er auch nicht. Aber was sagt er? Das ist das Wichtigere natürlich. Was Jesus sagt, ich würde es so zusammenfassen zu dieser Frage Gehorsam und Liebe. Also Gehorsam steht nicht in irgendeinem Gegensatz zur Liebe, sondern Gehorsam ist auch nicht die Voraussetzung für seine Liebe, sondern Gehorsam ist der Ausdruck von Liebe. Gehorsam ist der Ausdruck von Liebe. Vers 14, ich springe so ein bisschen im Text hin und her, werdet ihr merken. Vers 14 sagt Jesus einen sonderbaren Satz. Vielleicht klingt er in deinen Ohren sonderbar. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also ich will mal sagen, wenn du Freunde hast, die sowas zu dir sagen, lauf. Ja, wenn du einen Ehepartner hast, der sowas zu dir sagt, such dir Hilfe. Ja? Das unter Menschen wäre das eine ganz seltsame Beziehung. Wenn das sich Freundschaft nennt und dann ist die davon abhängig oder zeigt sich darin, dass einer dem anderen total gehorsam ist, das würden wir nicht eine gesunde Beziehung nennen, oder? Und da müssen wir natürlich darauf schauen, mit wem haben wir es zu tun. Jesus schenkt uns seine Liebe. Mehr, als wir uns vorstellen können. Ja, niemand hat größere Liebe, kommen wir gleich noch zu. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Jesus und der Vater haben in Ewigkeit Gemeinschaft in Liebe. Und sagt, Jesus sagt genauso, liebe ich euch. Ich nenne euch jetzt Freunde. Und doch ist Jesus natürlich nicht, also er kommt uns auf Augenhöhe entgegen, ja, und gleichzeitig ist er der König. Gleichzeitig ist er der Herr. Verstehst du, wenn du einen Freund hast und du machst irgendeinen Mist, dann sagt er, ja, ist mir auch schon passiert. Ja, kann ich verstehen und so, hätte mir auch passieren können. Das sind die Worte, die Jesus so nicht sagen, ist mir auch schon passiert, ja, die er nicht sagt. Hebräerbrief heißt es, er ist versucht worden in allem wie wir, aber ohne Sünde. Das heißt, er versteht das schon, wo ich irgendwo auf komische Pfade komme, nur er ist den geraden Weg weitergegangen, im Gegensatz zu mir oft. Also er ist mein Freund, er ist dein Freund und er ist der auch dein König ist, der vollkommen ist, was keiner deiner Freunde oder Freundinnen ist, wie dir vermutlich schon aufgefallen ist. Und du übrigens auch nicht. Ja? Aber er ist perfekt. Und trotzdem ist es angenehm, bei ihm zu sein. Das wäre, wenn ich, ja, weil er uns nicht ständig das so vorhält, sondern uns einfach liebt. Aber er ist ein Freund, der gleichzeitig unser König ist. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Und dann zeigt er aber noch was anderes. Denn dass wir gerufen sind, in seinem Willen zu leben, wenn wir in seiner Liebe leben, das spiegelt auch seine Beziehung mit seinem Vater wider. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Also vollkommener Gehorsam ist auch das, was die Beziehung von Jesus zu seinem Vater kennzeichnet. Obwohl sie eigentlich auf einer Ebene sind, obwohl sie beide Gott sind. Ja, gibt es doch eine, da können Theologen dicke Bücher drüber schreiben. Unterstellt sich Jesus dann doch dem Willen Gottes. Sagt, während er auf der Erde ist, ich tue, was ich den Vater tun sehe. Vater, wenn es möglich ist, so nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Ja, da ist er in einem totalen Gehorsam. Und darin drückt sich seine Liebesgemeinschaft mit dem Vater aus. Nicht irgendeine komische Knechtschaft, die Jesus hätte. Würde niemand behaupten. Er sagt, genauso lebt ihr mir gegenüber. In dieser Liebe. Und die Liebe spiegelt sich im Gehorsam. Und das sehen wir dann auch in Matthäus, ich hatte den Text schon eben erwähnt, das große Doppelgebot der Liebe. Jesus wird gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Haben wir neulich ausführlicher darüber geredet. Und er zitiert zwei Gebote aus dem Gesetz des Mose, nämlich du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und aus 5. Mose 6 und aus 3. Mose 19, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt er in Vers 40, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Er sagt nicht, diese beiden Gebote ersetzen das ganze Gesetz und die Propheten oder setzen sie außer Kraft oder irgendwie sowas, sondern die hängen da dran. Ja, wenn du alles andere machst, aber du hast keine Liebe, ja, eben von der Liebe, die bleibt, gesungen, wenn ich keine Liebe hätte, dann wäre das alles nichts wert. Und 5. Mose, was hier zitiert wird, 5. Mose 6, können wir auch nochmal reingehen. Das ist also die Originalquelle sozusagen, das sogenannte Schema Israel, das Glaubensbekenntnis Israels. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und was heißt das? Ihn mit meiner Kraft lieb haben. Ja, das tun, was er will. Da drückt sich das aus. Nicht nur, dass ich warme Gefühle habe für Gott und dann irgendwie mein Ding mache, was ich sowieso schon machen wollte, sondern Vers 6, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen, sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist und so weiter. Also das soll dein Leben prägen, was ich dir sage, was mein Wille ist für dich. Darin drückt sich auch, darin erschöpft sich nicht diese Liebesbeziehung. Ja, wir haben das gesehen, Maria, die Jesus die Füße salbt, das war jetzt kein Gebot, was Jesus ihr gegeben hatte, sondern einfach Ausdruck ihrer Zuwendung. Wenn du vor Jesus tanzt oder wenn du ihm singst, da gibt es auch biblische Gebote zu, singt dem Herrn, aber das ist einfach auch ein emotionaler Ausdruck dieser Liebe, das ist wundervoll. Aber die Liebe zeigt sich eben auch darin, dass ich konkrete Dinge tue. Und wiederum, wenn du eine Liebesbeziehung hast mit einem anderen Menschen oder eine Freundschaft, dann geht es nicht um absoluten Gehorsam diesem Menschen gegenüber. Aber wenn du sagst, ich liebe dich wie verrückt und dann mache ich nie irgendwas, was ja, dich segnet, was dir gut tut, so, dann ist das, du brauchst Hilfe, ich liebe dich, aber nee, ich habe leider keine Zeit. So, auf Dauer ist das auch schwierig. Die Liebe wird immer konkret, auch in dem, wie wir handeln. Und eben auch die Liebe zu Gott. Jesus spricht hier davon, ich springe wieder zurück zu Johannes 15, wie er uns nennt. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid. Ich habe euch gesagt, dass ihr Freunde seid. Das heißt, er spricht etwas Neues, eine neue Identität über dir aus. Wenn Jesus dir einen neuen Namen gibt, dann ist das nicht so wie früher irgendwie ein Lehrer in der Schule, der dir irgendeinen komischen Spitznamen verpasst hat, den du gehasst hast, sondern Jesus spricht dir eine neue Identität zu. Das sehen wir immer wieder. Ne? Du heißt nicht mehr Abraham, sondern jetzt Abraham oder so. Dann muss man Hebräisch können, um irgendwie das Wortspiel zu verstehen. Aber du bist Simon und siehe, du sollst Kephas oder Petros heißen, der Fels. Da spricht Jesus eine Identität über diesen Menschen aus. Und Jesus sagt, ihr seid nicht mehr Knechte, Sklaven, sondern ihr seid Freunde. Er bestimmt deine Identität. Ein Knecht, der ist von Furcht geprägt. Paulus sagt das so ähnlich im Römerbrief, Römer 8, Vers 15. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist nach Luther empfangen, einen Geist der Knechtschaft, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen oder einen Geist der Kindschaft, das ist jetzt die neue Luther 17, durch den wir rufen, aber lieber Vater, Papa, wir sind Freunde, wir sind Kinder, wir sind nicht mehr Sklaven. Die Liebe, von der hier die Rede ist, ja, hier kommt auch das neue Gebot, dass wir einander lieben und so, aber die Liebe, von der Jesus redet, die kommt zu dir, Gott sei Dank, nicht zuerst als Forderung. Ne, Christ, wenn du Leute auf der Straße fragst, ja, was sollen Christen eigentlich tun? Ja, irgendwie ihren Nächsten lieben oder so. Das haben viele noch irgendwie im Kopf. Und das ist ja auch nicht falsch. Manchmal habe ich erlebt, dass Christen das dann so abwimmeln. Ne, das ist schon richtig, aber es ist nicht das Erste. Die Liebe kommt zu dir nicht zuerst als Forderung, was du, sei mal ein bisschen liebevoll endlich, sondern sie kommt zuerst als Geschenk. Wie geht dieser Abschnitt los? Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Du empfängst diese Liebe und dann kommt auch der Auftrag, bleib in dieser Liebe, bleib in der Beziehung und lebe dann auch entsprechend dieser Liebe. Und dann gib diese Liebe auch weiter, da reden wir dann nächstes Mal weiter drüber. Menschen lieben, nicht Gott lieben, aber auch Menschen lieben. Ja, aber es geht los mit, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Oder im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, Klammern, so wichtig wie das ist, sondern dass er uns geliebt hat und hat sich selbst für uns dahin gegeben. Gott erweist seine Liebe zu uns nicht darin, dass er uns Verhaltensregeln gibt, was wir machen sollen, sondern dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Du bist Kind, du bist Freund, Freundin, geliebt, beschenkt. Und Jesus spricht hier auch davon, da muss man genau hingucken. Das ist mein Gebot, ja, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Das ist ganz schön steil. Und dann geht es weiter. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Jesus sagt, wir sind seine Freunde. Und die größte Liebe ist, dass einer sein Leben gibt für seine Freunde. Die Jünger wussten es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber Jesus wird ihnen seine Liebe beweisen auf diese ultimative Weise und uns auch, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Also er sagt hier schon durch die Blume, das haben die zu dem Zeitpunkt sicherlich noch nicht verstanden, aber er sagt, diese größte Liebe, das ist die Liebe, die ich zu euch habe. Also wenn ihr hier davon spricht, sein Leben hinzugeben, dann ist das nicht zuerst auch noch eine Forderung. Also wir sollen einander lieben und sogar das Leben, unser Leben geben. Ja klar, es kann an den Punkt kommen. In unseren Breitengraden eher selten, aber es kann diese Situation geben. Aber das Zentrale, was Jesus sagt, ist, so liebe ich euch. Und ja, mit dieser Liebe liebt dann auch einander. Aber es fließt aus der Liebe, die wir empfangen haben. Ich wiederhole mich mit Absicht. Ja, es ist, die Liebe ist nicht das, was wir tun sollen. Es ist die Forderung, sondern die Grundlage ist die Liebe, die wir empfangen haben. Und dann werden wir auch fähig zu lieben. Wir leben in seiner Liebe als geliebte Kinder, als Freunde. Und dann werden wir auch in seinem Willen lieben. Lieben und leben. Leben wollte ich sagen. Ja, denn die Liebe ersetzt nicht den Gehorsam, sondern die Liebe begründet den Gehorsam. Der Gehorsam fließt aus der Liebe. Also wenn das wahr ist, was Jesus sagt und wer Jesus ist, dann ist es relativ logisch. Das ist mein nächster Punkt. Ganz simpel gesagt, Jesus liebt vollkommen. Das ist sein Zeugnis. Das ist das Zeugnis, für das er sein Blut vergießt. Das ist das, womit er dir entgegentritt, was du empfangen darfst, was du sagst, ja, ich spüre das nicht oder so, was du im Glauben ergreifen darfst. Er liebt dich vollkommen. Und das Zweite ist, sein Wille ist vollkommen. Wir glauben, dass er Gott ist und wir glauben, dass er weiß, was gut ist, was richtig ist, was falsch ist. Dass er sich nicht an irgendwelche moralischen Maßstäbe hält, halbwegs, sondern er die moralischen Maßstäbe definiert. Er ist das Gut in Person, er ist die Liebe in Person. Dann darfst du vertrauen, dass sein Wille auch vollkommen ist. Ja, also er liebt dich vollkommen und das, was er für dich will und das, was er von dir will, ist auch vollkommen. Dann ist die Frage, warum, wenn das beides stimmt, das kann ich dir nicht beweisen, das ist aber das Zeugnis von Christus, wenn das beides stimmt, warum sollte ich dann nicht seinen Willen tun wollen? dann ist das ja das Beste für mein Leben. Also er hat ja nicht, denkt sich nicht wie irgendein besoffener Offizier irgendwelche Kommandos für dich aus und sagt, spring da mal runter oder mach mal irgendwas und du denkst, was hat er denn heute schon wieder? Sondern das, was er für dich will, ist das Beste, was dir passieren kann. Vielleicht nicht das Angenehmste, vielleicht nicht in dem Moment das Leichteste. Ja, wenn er dich auffordert, auf bestimmte Dinge zu verzichten, um seinetwillen, bestimmte Wege, die vielleicht leichter erscheinen, nicht zu gehen. Aber sein Wille fließt aus seiner vollkommenen Liebe für dich. Er benutzt dich nicht für irgendwelche Zwecke, sondern er liebt dich, er segnet dich. Er führt dich einen guten Weg. Und das ist das Beste, was du tun kannst, in seiner Spur zu gehen. C.T. Studd ist ein sehr kantiger, knochiger Missionspionier im 19. Jahrhundert gewesen, Gründer des Missionswerks, was heute WEC International heißt, WEC. Und von dem gibt es den berühmten Satz, if Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. Also wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, dann ist kein Opfer zu groß, was ich für ihn bringen könnte. Er hat schon so ultimativ mir seine Liebe geschenkt. Ja, was kann ich da eigentlich noch dagegen setzen sozusagen? Ich werde nie so viel zurückgeben können, wenn ich das müsste oder sollte. Es ist gut, in seinen Wegen zu gehen. Amen. Wie kann das jetzt praktisch aussehen? Ich will jetzt nicht einzelne Handlungsfelder aufmachen und was heißt das jetzt in Beziehungen und in Finanzen und in diesem und in jenem. Da könnte man lange drüber reden, aber wichtig ist mir, dass wir die Grundlage klar haben und dann erschließt sich, glaube ich, schon manches. Ich gehe nochmal zurück in 5. Mose 6. Da haben wir schon ein bisschen drin gelesen und ich setze nochmal in Vers 6 ein. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, also ein Kapitel vorher waren die 10 Gebote nochmal wiederholt worden. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Im Judentum ist daraus eine Tradition gewachsen, dass man das sehr buchstäblich macht, wie man manches sehr buchstäblich umsetzt. Ich habe euch da ein kleines Bild mitgebracht. Die Tefillim, das sind diese Gebetsriemen, die man also sich auf den Arm bindet und Wort Gottes sich auf die Stirn bindet. Es gibt die Mesusa, die am Türpfosten oder an der Wohnungs am Türrahmen der Wohnung angebracht wird, eine Art Kapsel, die das Schema Israel diesen Text enthält und den du berührst, wenn du das Haus verlässt oder wenn du wiederkommst. Und das ist eine sehr wörtliche Umsetzung davon. Ich vermute, dass das nicht zwingend genauso umgesetzt werden muss. Aber das, was Gott hier dem Mose sagt, ja, was kann das heißen? Wir sollen diese Gebote, diese Worte auf unseren Arm binden. Also in allem, was du, manche haben so ein Hand, gibt's das noch, so ein Armband, so what would Jesus do oder sowas in der Art. Ja, also sozusagen immer in dem, was du handelst, wirst du dran erinnert. Ich denke, das ist hier der Sinn. Ich will mit meiner Hände Arbeit oder mit dem, was ich tue, will ich Gottes Willen tun, will ihm die Ehre geben. Und das ist eine Grundsatzentscheidung, die du erstmal triffst. Und dann kann es in der einzelnen Situation manchmal eine Herausforderung sein, zu ergründen, was ist jetzt hier der Wille Gottes, was sagt er mir und so weiter. Aber erstmal grundsätzlich zu sagen, ja, das, was ich tue, das und das, was ich lasse, das soll dir Freude machen. Das soll in deinem Willen sein, das soll zu deiner Ehre sein. Das soll Ausdruck meiner Liebe zu dir sein. Und zwar in jedem Lebensbereich. Also nicht, ne, ich habe hier den religiösen Sektor, da kümmere ich mich mal um dich und dann ansonsten, naja, habe ich halt einen harten Job oder da versteht Jesus auch nichts von. Nein, er will ja Herr über alles sein. In allem, was ich tue, daran erinnern dich diese Riemen, auch wenn sie ja nicht real dir aus Leder um den Arm gewickelt sind, da mein Tun gehört Gott. Und das Ding auf der Stirn kann dich daran erinnern. Ja, auch mein Denken, Fühlen, Wollen soll Gott die Ehre machen. Das kann ich nur teilweise steuern, aber ich kann meine Gedanken schon irgendwo hinlenken, kann sie ihm zur Verfügung stellen. Sagen, ja, ich will in deinen Gedanken denken. Und ich dachte aber auch, es ist interessant, weil der sieht das Ding ja selber nicht, was er da auf dem Kopf hat, aber alle anderen sehen das. Vielleicht deute ich das zu weit, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir auch uns dazu bekennen, dass das für andere sichtbar wird. Ja, hier ist jemand, der will im Willen Gottes leben. Oh nee, ich mache gerne auch mal einen Tag frei und so ist einfach auch besser, haben auch Ärzte gesagt. Nein, ich glaube, dass es auch, Gott möchte, dass ich einen Ruhetag halte. Das darf ich auch mal bekennen. Kommt drauf, soll nicht krampfig werden im Gespräch, ja, aber wenn Gott dir sagt, dass du auf bestimmte Dinge verzichten sollst, dann kannst du es auch so bezeugen. Und da werden Leute vielleicht sich am Kopf kratzen, aber vielleicht kommst du auch ins Gespräch darüber, wer dein Leben bestimmt. Und wenn ich diese Mesuse an der Tür habe, oder zumindest im übertragenen Sinne, ist das ein Zeichen, hier ist Gott zu Hause. Diese Wohnung soll Gott die Ehre geben, das, was hier geschieht. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen, sagt Josua. Und es ist eben die Erinnerung, wenn du rausgehst in die Welt, Herr, ich gehe im Namen des Herrn, ich will in seinem Willen unterwegs sein. Ich will ihn verherrlichen, wo immer ich hingehe. Und interessant, es soll auf die Tore geschrieben werden, das sind wohl die Stadttore gemeint. Ja, wir beherrschen nicht die Stadt, aber wir sagen, Jesus ist König auch über diese Stadt. Und das, was wir tun, soll auch ein Segen sein für die Stadt. Wir ziehen uns nicht zurück in unseren kleinen Bereich und sagen, fahr zur Hölle, wir machen unser Ding mit Jesus, sondern wir wollen ja Jesus verherrlichen auch in der Stadt. Ja? Ich will dir zum Schluss ein paar Schritte vorschlagen, die du gehen kannst. Das erste ist, ein Blanko-Ja, J-A, für Jesus. Oder meinetwegen ein Blanko-Scheck, aber kein Mensch weiß mehr, was ein Scheck ist. Dass du Jesus mit Ja antwortest. Also, ihr kennt das unter Freunden, sagt man, das kannst du mir mal einen Gefallen tun. Und man antwortet entweder ja klar oder vielleicht halb im Scherz oder halb im Ernst, ja, kommt drauf an, erzähl erst mal. Lass mal hören. Ja? Das ist ein bisschen eine Vertrauensfrage. Und genau das ist die Vertrauensfrage. Ich glaube, was Jesus von dir möchte, ist, dass du Ja sagst, bevor er dir erzählt, was er genau von dir möchte. Wenn du irgendwann mal dein Leben in Jesu Hände gelegt hast, dich bekehrt hast, eine Lebensübergabe vollzogen hast, oder wir haben da verschiedene Worte für, dann war das eigentlich genau das. Vielleicht hast du das ausdrücklich so verstanden und so gesagt, oder vielleicht war das auch mehr mit reingepackt. Aber wenn ich sage, Jesus, du bist Herr über mein Leben, dann, oder ich gebe mein Leben in deine Hände, dann tue ich genau das. Ich sage, ich will deinen Willen tun, und zwar auch in den Bereichen, wo ich noch gar nicht weiß, was dein Wille für mein Leben ist. Aber ich entscheide mich dafür, dir zu folgen. Gott ruft Abraham, zieh aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ja, der kriegt nur einen Pfeil, der kriegt noch nicht eine Landkarte. Und der Pfeil ist Jesus folgen. Und dazu ruft er dich. Und ich glaube, das habe ich versucht, vorhin mit dem Punkt Logik versucht deutlich zu machen, wir tun gut daran, uns ihm anzuvertrauen in dieser Weise. Dass ich sage, okay, Jesus, du gibst mir immer mal Tipps, wie ich handeln könnte, und dann gucke ich mir die an und dann so wie so ein Unternehmensberater, dann sagt der Chef zum Schluss immer noch, was er macht. Nein, ich folge dir. Ein Blanko-Ja für Jesus, okay? Und das Zweite ist, wenn es darum geht, seinen Willen zu tun, ist es natürlich nützlich, seinen Willen zu kennen. Und entscheidend dafür ist, dass wir sein Wort kennen. Dass wir das Wort Gottes kennen. Ja, du kannst darüber beten, dass Gott dir irgendeine innere Erkenntnis schenkt, und wir glauben, dass Gott prophetisch redet. Aber die Grundlage muss immer das geschriebene Wort sein. Sonst, Leute haben auch schon tolle Sachen geträumt, was sie angeblich machen sollen und mit wem. Aber es war nicht gedeckt durchs Wort Gottes. Deshalb ist es wichtig. Ja, ich sage nicht, um schlechtes Gewissen zu machen. Und wir, ja, manche tun sich da schwer, sind traumatisiert durch irgendwelche Bibellesepläne. Aber es ist mir eigentlich egal, wisst ihr. Es ist wichtig, dass du dich mit Gottes Wort füllst. Ob das ein Podcast ist, ob das ein Audiobook ist, ob du einen Vers liest oder 10 Kapitel am Tag. Guck, was, ja, wo Gott dich da auch reinführt. Aber setz dich Gottes Wort aus und lerne. Und da gibt es fantastische Hilfsmittel, ja, wo wir auch Schritt für Schritt lernen, es besser zu verstehen. Dass wir nicht nur uns Texte irgendwie reinziehen, gar nicht wissen, was das soll, sondern dass wir auch immer tiefer einsteigen. Dafür predigen wir hier, dass wir auch besser verstehen, was Gottes Wort uns sagt. Aber es ist wieder, es fängt an mit der Grundsatzentscheidung. Ja, ich will ein Mensch, ja, ich bin nicht so ein Büchermensch. Okay, du musst nicht dauernd Romane lesen oder dicke Sachbücher, aber ein Mann, eine Frau dieses Buches solltest du werden, wenn du dich Christ nennst. Und wenn das Audiobooks sind, soll mir recht sein oder irgendwelche Apps, aber lass uns eintauchen in Gottes Wort. Sonst, ich sage es mal ganz deutlich, sonst wirst du nicht wachsen mit Jesus. Es gibt keinen Plan B an der Stelle. Ja, du kannst es häppchenweise lesen oder buchweise, das ist auch ein bisschen Typsache. Aber es gibt keinen anderen Weg des Wachstums, als dass du verwurzelt bist in seinem Wort. Ja, lies mal Psalm 1, der Baum, der seine Äste in das Wasser taucht, der direkt am Fluss gepflanzt ist, der wird aufblühen. Dann Stichwort Korrektur. Wir brauchen einander. Und wir brauchen das, dass wir einander reinreden. Ja, das ist, unsere Kultur sagt, das ist meine Privatangelegenheit. Du hast das, wenn ich irgendwelche Entscheidungen treffe oder mich irgendwie mein Leben irgendwie sehe, dann hast du das gefälligst zu bestätigen und zu feiern. Aber das ist nicht der Weg der Gemeinde Jesu. In der Gemeinde Jesu ist es wichtig, dass wir einander sagen oder fragen dürfen. Du musst ja nicht rumlaufen und sagen, das ist Sünde, das ist Sünde, das ist Sünde. Aber dass wir einander fragen dürfen. Sag mal, mir fällt das und das bei dir auf. Irgendwo habe ich da ein Störgefühl, wenn ich Gottes Wort lese oder so. Können wir drüber reden? Und je mehr Beziehung da schon ist, desto leichter wird das. Aber auch das ist wieder eine Bereitschaft, dass ich sage, ja, ich lasse da Menschen an mich ran. Ich lasse mir was sagen. Übrigens auch, wenn die Leute nicht perfekt sind darin, wie sie es mir gesagt haben. Ich habe manchmal Gespräche geführt, wo dann 4/5 des Gesprächs darüber ging, wie ich irgendwas formuliert habe oder in welcher Situation ich es gesagt habe. Und ja, der Ton macht die Musik und wir wachsen da drin, aber lass uns das, nimm das an, wenn dir jemand was zusagt. Mich berührt das, wenn ich manchmal Korrektur gebe. Es macht mir auch gar keinen Spaß eigentlich. Aber wenn ich dann sehe, wie Leute wirklich bereit sind und das annehmen, das ist ein Segen. Und wir müssen lernen, Korrektur zu empfangen. Und wir müssen es auch lernen, sie zu geben in einer guten Weise. In beiden Bereichen von Korrekturfähigkeit dürfen wir wachsen. Und daran, also da ist nicht jeder eine Insel und macht sein eigenes Ding, sondern wir stärken einander und wir helfen einander auf dem Weg. So hat Jesus das sich gedacht in seiner Gemeinde. Und schließlich Stichwort Weihe. Das klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ich meine damit, ich weihe jeden Tag neu Gott. Ich lege jeden Tag neu in Gottes Hände. Und du kannst das mit einer kleinen Liturgie machen oder du kannst das ganz formlos machen. Das ist egal, aber kannst Jesus sagen, hier ist dieser neue Tag, ich nehme ihn von dir, aber ich gebe mich dir hin an diesem Tag. Und ich will heute in deiner Spur unterwegs sein. Ich will heute in deinem Willen unterwegs sein. Ja, ich will in deiner Liebe leben und ich will heute auch in deinem Willen leben. Und du weißt, welche Begegnungen heute anstehen, ob ich heute arbeite, ob ich heute chille, ob ich irgendwelche Leute treffe. Lass mich da ein Segen sein. Lass mich da in deinem Willen unterwegs sein. Erinnere mich daran. Manchmal ist man so mitgerissen dann in der Situation. Alle um dich rum lästern. Und es ist so leicht, dann da in diesem Fluss mitzuschwimmen. Sagen, nein, ich will in den Spuren Jesu gehen. Ich habe mir mal so eine kleine Liturgie zusammengebastelt, ein Gebet, was ich nicht jeden Tag, aber oft am Start bete. Das habe ich euch auch mal mitgebracht. Das heißt so ungefähr, gib mir, dass ich liebe, was du liebst und hasse, was du hast und weine, worüber du weinst. Ja, es gibt dieses Hillsong-Lied, Break My Heart for What Breaks Yours. Das ist da so in dieser Richtung gedacht. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Das ist einfach, dass ich Jesus ausdrücke. Ich will heute mit dir diesen Tag leben. Und morgen sage ich ihm das wieder. Und ich glaube, er hört das Gebet gerne und er wird dich führen. Er wird dich, und das heißt nicht, dass du dann nicht auf die Nase fällst und dann gibt es Gnade und dann kannst du auch wieder aufstehen und weitergehen mit ihm. Aber wir tun gut daran. Wir tun gut daran, in seiner Liebe zu sein. Wo wollten wir sonst sein? Und dann als logische Folgerung auch in seinem Willen zu sein. Mit ihm auf dem Weg. Und Jesus, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst. Du sagst, wie dich der Vater liebt, mit dem du in Ewigkeit Gemeinschaft hast, so liebst du jeden von uns. Ja, das ist unfassbar. Wir danken dir. Ich sage, ja, ich empfange diese Liebe. Ich lass mich beschenken von dir. Ich nehme das an. Ich nehme das an, dass du mich dein Kind und deinen Freund nennst. Und ich sage auch, ja, ich will in deinem Willen leben. Ich will meine Liebe zu dir dadurch ausdrücken, dass ich dir gehorche, in dem, was du mir sagst. Und dir damit Freude machen. Lass uns einen Moment in der Stille vor Gott sein. Vielleicht möchtest du in einem kurzen Gebet auch deine Antwort geben.